Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Herzlich willkommen zu Geistzeit. Herzlich willkommen allen, die das hier hören. Und auch dir, Thorsten, schön mal wieder mit dir hier im Studio zu sitzen.
Ja, auf jeden Fall in unserer schönen Reihe Spiritualität Praxis. Sind wir heute nicht allein?
Wir sind nicht allein und das ist auch ganz gut so, weil mit dem Thema alleine wären wir vermutlich echt auch schnell am Limit. Ganz herzlich willkommen, Noah Zenger.
Dankeschön.
Wir haben uns gedacht, wir steigen mal ein mit der Biografie, mit biografischem, mit deiner Geschichte, weil das wird uns von ganz alleine zum Thema unseres heutigen Podcasts führen. Es geht, ja, was wir haben schon alles Mögliche gehabt. Wir haben ekstatische Spiritualität gehabt. Wir haben Naturspiritualität gehabt. Wir haben schon Mystik gehabt. Ich habe den Eindruck, Thorsten, wir werden heute nochmal alles Mögliche so ein bisschen streifen. Teilweise Themen, die wir auch schon mal gehabt haben. Aber du verkörperst nach allem, was ich bisher so rausgefunden habe über dich, verkörperst du eben doch auch so eine stille, so eine geerdete Form von Spiritualität. Das war mal so der ursprüngliche Arbeitstitel, unter dem wir dich auch angefragt haben. Geerdete Spiritualität. Du kommst ursprünglich aus dem Berner Oberland und bist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Hat man dir da diese Bodenhaftung mitgegeben oder?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich wie du sagst, Bodenhaftung oder so wie diese Verwurzelung, eine starke Bodenständigkeit vielleicht auch mitgekriegt habe, so von meiner Herkunftsfamilie her. Wir waren auch viel in den Bergen, also nicht nur jetzt auf dem Bauernhof, sondern waren wandern oder hielten uns einfach in der Natur auf. Wir waren jetzt nie in Ferien, aber einfach so der Bezug direkt zur Landschaft, zur Natur, da wo wir lebten, das war schon sehr stark und das trage ich eigentlich immer noch in mir. Ja.
Ich finde das ja total spannend, weil ich bin von meiner Herkunft das Gegenteil. Ich komme aus Gilsenkirchen, Großstadt, laut. Das ist so ein bisschen Anti-Verwurzelung. Da lebt man nicht mit Tieren und nicht mit der Natur, sondern irgendwie, ja, immer laut, ne? Also finde ich sehr spannend, so von deinem Weg her, wie du Wege gefunden hast in christliche Spiritualität, die kontemplativer sind, die einfach anders sind als das Laute. Für mich war es ein Ausgleich, das totale Gegenteil. Bei dir könnte man meinen, ja, du kommst doch schon aus der Stille, aber wir werden es gleich sehen.
Und wir springen mal direkt in die Gegenwart. Also ich persönlich bin auch Team Land und Dorf und ich weiß, wie das ist, wenn man die Milch beim Bauern holt und die Enten laufen mir hinterher, weil sie mich irgendwie als erstes gesehen haben als Küken. Das war so goldig, die sind mit mir durchs halbe Dorf gewatschelt, immer hinter mir. Ich war für die irgendwie so eine Leitfigur. Du bist heute Pfarrerin, auch wieder, ich will jetzt nicht sagen am Ende der Welt, aber an einem wunderschönen Ort. Ich weiß nicht, ich erzähl's mal so ein bisschen. Es ist mein Lieblingspass.
Ach so.
Es ist mein absoluter Lieblingspass. Ich bin ihn schon zwei oder ich glaube sogar dreimal gefahren. Also an alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, du denkst wirklich, du fährst auf einer Modelleisenbahn mit deinem Fahrrad den Pass hoch. Und es gibt auch wunderbare Eisenbahnmotive, das Landwasserviadukt und so weiter. Und jetzt wissen vielleicht einige schon, es geht um den Albula-Pass. Und da gibt es verschiedene Orte, verschiedene Dörfer. Und du bist in Bergün, bist du Pfarrerin?
Ja, genau.
Wie ist es da?
Ja, es ist wirklich ein Dorf. Es hat einen wunderbaren alten Dorfkern noch mit diesen Engadinerhäusern. Also es ist ja eigentlich, gehört ja eigentlich nicht mehr, geografisch nicht mehr zum Engadin, aber es ist wirklich eine Siedlung, die dem Engadin noch entspricht. Es war auch länger, also jetzt fast nicht mehr, aber rätoromanisch sprechend, das ist rückläufig, aber es ist schon sehr stark dieser Kulturkreis, der dort spürbar ist. Ja. Und es hat ein wenig Tourismus, nicht viel. Es gibt da das bekannte Kurhaus aus der Jugendstilzeit, das vor allem auch Städter, Städterinnen anzieht. Und man sieht dann auch so, welche Menschen von dort her kommen, je nachdem, wie sie gekleidet sind, wenn sie so durchs Dorf gehen. Oder welches die Menschen sind, die zum Beispiel auf der Schlittelbahn unterwegs sind im Winter.
Ja.
Oder dann eben natürlich dann die einheimische Bevölkerung. Ja.
Mhm. Du hast aber trotzdem die Vibes der Stadt irgendwann ganz bewusst aufgesucht. Und ich habe in manchen Dingen, die man auch im Internet lesen kann und die wir auch verlinken werden in den Shownotes, hast du das mal als Ausbruch und auch als Aufbruch bezeichnet. War das so ein erster großer Einschnitt, eine erste Wende, wo du dein Leben und auch deine Spiritualität, werden wir gleich sehen, ein Stück weit auch in die eigene Hand genommen hast und bist weitergezogen, hast dich locken lassen über dich hinaus, über deine Umgebung hinaus, in der du da bisher im Berner Oberland warst. Magst du da ein bisschen erzählen, was ist da passiert? Welchen Weg hast du da eingeschlagen?
Ja, das war zur Zeit, ich war in Grindelwald, war ich Lehrerin. Mein erster Beruf war ja Primarlehrerin. Mhm. Und den habe ich gewählt, weil es in meiner Herkunftsfamilie nicht üblich war, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Und deshalb war dann eben diese Ausbildung zur Primarlehrerin war dann eigentlich die beste Option für mich. Und ich konnte dann eben später dann auch eben studieren. Und das wollte ich eigentlich schon vorher, das wusste ich bereits. Und das entsprach nicht der Idee oder dem Wunsch meiner Eltern. Und ich bin dann eigentlich entgegen ihrer Idee bin ich dann an die Universität gegangen und habe Theologie studiert. Und das war eben dann der Moment, als ich in die Stadt gezogen bin. Und das war schon, also das war ein Stück weit auch ein Kulturschock für mich. Also eine Überforderung vielleicht auch. Also eine unglaubliche Inspiration. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gerne an diese Studienzeit. Aber weil ich ein sensibler Mensch bin oder so ein empfindsamer Mensch, war dann auch vieles, die vielen Eindrücke und waren dann manchmal auch zu viel. Also ich musste da auch Orientierung finden in dem Ganzen drin, ja.
Also ist dir damals schon so gegangen, wie du gesagt hast, als du eben bei uns hier ins Büro gekommen bist, so durch die Stadt zu laufen und all das mitzukriegen, da muss man schon aufpassen, dass man den Fokus nicht verliert und so. War das schon immer eine Herausforderung für dich?
Ja, heute nehme ich es anders oder differenzierter wahr. Also ich glaube, ich kann es jetzt auch wie einordnen oder ich merke, was in mir abgeht. Und damals war es einfach, also schon rein, also die ganze emotionale Innenwelt, also in diesem Alter und dann die vielen Begegnungen und das Neue und Interessante und dann, ja, ich konnte ja den Tag einfach so ganz alleine eigentlich einteilen. Also natürlich ging ich an die Universität, aber es hat dann auch sehr viel Soziales stattgefunden, also in diesen verschiedenen Weges und die Feste, die da gefeiert wurden. Und also ich musste da irgendwie meinen eigenen Weg da drin finden. Ja.
Hm. Wenn ich es richtig gelesen habe, gab es da im Theologiestudium eine echte Krise. Und damit sind wir eigentlich schon so auch mit dem ersten Bein in unserem Thema eben eine besondere Form von Spiritualität, eine leise, eine sanfte Spiritualität, eine geerdete Spiritualität. Du bist dort zum ersten Mal, glaube ich, in Kontakt gekommen und hast einen Exerzitienkurs belegt. Das fände ich jetzt eine gute Einstiegsmöglichkeit, wo wir das miteinander verbinden, was Thorsten und mir ja auch am Herzen liegt, dass wir eben sagen, Theologie und die Existenz und Theologie und Spiritualität, das gehört irgendwie zusammen. Und ich wenn ich es richtig verstanden habe, gehört das für dich auch ganz, ganz stark zusammen. Das eine geht überhaupt gar nicht ohne das andere.
Das ist so, ja. 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 Genau.
Wie war das damals? Was hat dich dazu bewegt, du hast dich zum Exerzitienkurs, glaube ich, angemeldet, oder?
Ja, genau. Ja, das kam so, dass ich eben in Kontakt gekommen bin an der katholischen Hochschulseelsorge, also mit den katholischen Hochschulseelsorgen. Das waren damals Jesuiten in Bern. Und da war ich dann einfach dort zu Gast, bin da immer wieder ein- und ausgegangen, habe bei der Laudes mitgefeiert und die Eucharistie eben kennengelernt und solche Dinge. Also so das Liturgische und dann aber eben auch das Meditieren, das war eigentlich alles neu. Und hat aber für mich damals so wie eine Sehnsucht in mir angesprochen. Und das hat mich dann einfach Wunder genommen. Ja, also ich wurde wahrscheinlich darauf aufmerksam gemacht, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber da bin ich einfach hingegangen zu diesem Exerzitienkurs. Ja, es war so ein Einführungskurs, das erste Mal.
Ja. Ich bin ja auch mal in sowas gelandet, vor über 30 Jahren, auch aus so einer Sehnsucht heraus. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war damals so hyperevangelisch, pietistisch, evangelikal und so und hatte da Angst vor diesen ganzen katholischen Dingen, Exerzitien, das klang schon so speziell. Ja, aber mir ging's auch so. Ich habe damals so eine Zeit gehabt, wo ich merkte, dass die Worte mir zu hart und zu schal wurden und ich immer mehr Sehnsucht bekam nach einer Vertiefung des Glaubens in Schweigen, in Stille, in Empfangen und nicht nur in Produzieren, musste aber diesen Widerstand überwinden. Das ist ja doch katholisch alles irgendwie. Das kommt doch von Jesuiten. Haben wir nicht mal Angst gehabt von denen? Gerade in der Schweiz ist es auch ein bisschen kurios. Die wurden ja richtig verboten auch in der ersten Verfassung. Zweite Auflage noch stärker. Über 100 Jahre gab es hier ein Jesuitenverbot, obwohl man eigentlich sonst so progressiv war. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen reinführen. Warum haben die Jesuiten in der Schweiz so einen komischen Ruf gehabt in der Geschichte? Und was ist trotzdem dran? Was hat dich da fasziniert? Was haben die da in ihren Taschen und Koffern, was wir nicht so haben, wo man doch was lernen kann?
Ja, also was für mich das Faszinierende war oder was mich angesprochen hat, ist wirklich so, zum einen sind die Jesuiten ja sehr also gebildet, also die haben meistens mehrere Studium gemacht und verbinden das dann aber eben mit der Spiritualität. Also es ist immer auch intellektuell reflektiert nachher. Also das war für mich damals mindestens eben während dem Studium war das sehr wichtig, dass ich da auch einfach Auskunft bekommen habe oder nachdenken konnte und eben das reflektieren konnte und nicht einfach nur irgendetwas machen und dann daran glauben oder so.
Ja. Ja. Papst Franziskus war ja Jesuit. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum das heute nicht mehr so Angst macht. Aber das war mal anders. Vielleicht hatte man auch so Angst, weil man da eine Bildungsüberlegenheit spürte und einfach sah, die sind sehr einflussreich in ihren Kreisen. Wie machen die das? Wie verbinden die diese tiefe theologische Gelehrsamkeit mit ja einer Praxis? Denn Singen und Beten tun andere doch auch. Aber was ist das Besondere an dieser ganzen Idee von Exerzitien?
Ja, also es hat sich aus ihrer Tradition, also durch ihren Ordensgründer Ignatius von Loyola, auf den ja die Exerzitien zurückgehen, hat sich eine eigene Form, eine eigene Tradition von Spiritualität entwickelt, die man ja dann eben ignatianische Spiritualität nennt. Und die Exerzitien, die sind so etwas wie der Grund, also das Grundelement dieser ignatianischen Spiritualität. Und aber es hat vor allem auch dann damit zu tun, mit einer ganz klaren Weltbezogenheit. Es geht nicht nur einfach um eine Innerlichkeit. Es ist ja auch kein kontemplativer Orden, der jetzt weltabgewandt irgendwie lebt, sondern die leben mitten in der Welt, also sehr oft eben in den Städten, eben an der Hochschule machen sie Seelsorge und so weiter. Und das hat es für mich dann eben auch gut möglich gemacht, da einen Zugang zu erhalten. Mhm. Es war nicht einfach nur eine andere Welt, sondern die ist eigentlich durch ihre Art und Weise wie verbunden.
Mhm. Ja, eine Geschichtsstunde zu Ignatius machen wir jetzt nicht. Ne? Das kann man sich anlesen, das kann man googeln. Aber er hat ja was entworfen, so diese Exerzitien, 30 Tage, 4 Wochen. Kannst du uns ein paar Dinge sagen? Das ist mehr als Singen und Beten. Da ist so eine ganze Idee drin, wo Selbsterkenntnis und Christuserkenntnis miteinander verbunden werden. Was ist dir da hängen geblieben? Was ist da eindrücklich an diesem Gesamtpaket, was er geschnürt hat?
Ja, das finde ich total cool, weil es steckt ja für jeden und jede, die da ein bisschen über den Begriff nachdenkt und wo das erstmal fremd ist, Exercise, Übung. Das würde mich auch interessieren, dass wir mal so ein bisschen zusammenstellen, was übt man denn da eigentlich?
Also dieser Wortgebrauch geht halt auf die spezielle Zeit auch zurück, als Ignatius gelebt hat. Und der hat... Eigentlich hat er viele Erfahrungen gemacht in seinem Leben und biografisch ist das sehr interessant, wirklich das auch mal zu lesen und hat eigentlich dann wie Übungen entworfen. Die hat er nicht alle selber erfunden. Er hat ja natürlich auch bereits auf eine Tradition zurückgegriffen, aber eigentlich Übungen, wie Menschen auch zu solchen Erfahrungen kommen können, wie er selber gemacht hat. Also, und das ist, der Exerzitienweg ist eigentlich in 4 Phasen, kann man den aufteilen, eigentlich in eine 5. sogar. Ich würde sagen, zuerst geht es so um das Fundament. Und da geht es darum, sich eigentlich als bejahten Menschen anzunehmen oder sich annehmen lassen dürfen, so. Also von einem, man geht davon aus, von einem liebenden Gott, der den Menschen geschaffen hat und wir sind einfach mal so angenommen. Das ist eigentlich so das Fundament. Und dann auf diesem Fundament stehend sozusagen kann man dann wie in den Keller steigen. Also es geht darum, wirklich ein gutes Stück Biografiearbeit zu machen und sich zu öffnen dem, was einem eigentlich im Wege steht, also was mich innerlich unfrei macht, was mir wie auch die Kraft oder der Lebensfluss abklemmt. Und das sind dann halt, das hat meistens mit Verletzungen zu tun, Verletzungen, die mir durch das Leben in der Herkunftsfamilie, wo zusammengelebt wird, wird auch verletzt, also was mir zugefügt wurde, aber auch, wo ich anderen etwas zugefügt habe. Also so die ganzen halt Schuld und Vergebung spielt dann eine große Rolle in dieser Phase. Aber da halt so durch Übungen, dann das sind immer... Meistens eigentlich sind es Übungen, wo man Bibelstellen liest. Also eine Person, die einem begleitet, gibt dann eine Bibelstelle, die zum Prozess passt. Und ich meine, die ganze Bibel ist ja voll dieser Lebensthemen. Und ich kann mich dann als Exerzitantin davon ansprechen lassen in einer ganz individuellen Art und Weise. Und danach meditiert man das Leben Jesu. Und so eigentlich ist dann das Thema, wie offen zu werden, mich rufen zu lassen. Also so rufen zu lassen ist in die Nachfolge Jesu. Das heißt aber ganz, ganz klar in meine ganz hoch individuelle Art und Weise. Also da geht es nicht darum, irgendetwas zu kopieren oder so, sondern eben wirklich das ganz eigene, den ganz eigenen Ruf dann eigentlich zu hören und selber darauf zu antworten, ja. Und dann kommen noch 2 weitere Phasen, um die einfach noch kurzer sind. Da kommt dann die Passion. Also das heißt, da, wo ich eine Entscheidung mache in meinem Leben, es gibt in den Exerzitien geht es sehr oft darum, eine Entscheidung zu prüfen und eine Wahl zu treffen dann eben. Und wo ich eine Wahl treffe oder zu einer Entscheidung komme, das hat in jedem Fall auch Konsequenzen. Und das bedeutet oft auch Leiden. Also das muss man sich jetzt nicht das große Leiden vorstellen. Aber das hat zum Beispiel, kann das damit zu tun haben, dass wenn ich mir aufgeht, dass ich jetzt anders leben möchte oder vielleicht eine Entscheidung mache, wo ich wirklich selber dass mir aufgegangen ist, dass das wichtig ist, dann wird das vielleicht Widerstand geben in meinem Umfeld. Das ist zum Beispiel so etwas, was eine Form von Leiden ist. Und das betrachtet man eben, indem man das Leiden Jesu dann auch anschaut. Also exemplarisch. Und dann sind das noch Ostern. Ja, das ist dann die Auferstehung noch.
Ja, wir merken, es ist ein ganz komplexes Ding. Ne? Das ganze Paket wäre tatsächlich viele Wochen. So einmal im Leben, was für Menschen, die auch geistliche Berufung mit rangen, was sie werden sollen. Dann eine längere Zeit, Klärung der Biografie, Ausrichtung auf die eigene Berufung, Durcharbeitung biografischer Verletzung und das in einem Paket, wo man Zeiten der Stille hat, Zeiten des Gottesdienstes, Gespräche mit einem geistlichen Begleiter, ganz wichtig, wo einfach geschaut wird, wo stehe ich. Und das Ganze kann man natürlich auch runterbrechen auf Menschen, die nicht sagen, ja, 4 Wochen habe ich gerade Zeit, lass uns anfangen. Das ist ja eher selten. Das geht auch in einer Woche oder an einem Wochenende dann eben runtergebrochen. Was war für dich die Entdeckung? Wobei hat das geholfen? So, was hat das gelöst? Weil du bist ja offensichtlich nicht in einen Orden eingetreten oder in die Mission gegangen oder hast irgendwie, sodass das kann man ja offensichtlich runterbrechen auf eigene Lebensfragen.
Ja, unbedingt. Also das ist das Ziel. Ich habe ja selber viele Menschen begleitet, eben in Exerzitien. Und es ist immer so, da wo der Mensch steht und das, was halt das Thema ist und was dann einfach auftaucht, darum geht es. Genau. Für mich war zuerst vor allem wichtig, eben diese erste Exerzitienwoche, dieses Durcharbeiten von verschiedensten biografischen Dingen, einfach mal tiefer in die Biografie hineinzuschauen. Und dann Dinge, die mir aufgegangen sind, eben wirklich, wo ich selber darum herumgekreist bin, um Verletzungen. Und da wie mich zu versöhnen damit. Ich würde mal sagen, es ist wirklich so eine Friedensarbeit mit dem Leben grundsätzlich. Ja, vielleicht kurz gesagt.
Ja, ja, finde ich sehr schöne Bezeichnung. Friedensarbeit mit dem Leben, was ja oft nicht nur von Frieden gekennzeichnet war. Ja. Und da mal die Zeit zu haben, das anzuschauen, naja, und auch schlicht kommen zu lassen, was an Verletzungen da ist. Also im Runterschlucken und Wegdrücken sind wir alle geübt, um zu funktionieren. So, aber mal eine Woche, wo man nicht funktionieren muss und begleitet wird auf dem Weg zur inneren Wahrheit, das kriegt man nicht an jeder Ecke. Und das kriegt man auch nicht in jedem Therapieangebot, wo hat man eine Woche mal am Stück, wo man da herabsteigen kann. Insofern finde ich es nicht verwunderlich, dass das immer wieder entdeckt wird, diese Exerzitien, auch im protestantischen Bereich. Ne? Denn das ist ja etwas, hat man jetzt nicht gehört, dass Zwingli und Calvin so Sachen angeboten haben. Das ist schon ein bisschen spezieller. Das haben wir offenbar auch verloren in unserer eigenen reformierten spirituellen Tradition.
Ja, das stimmt. Jetzt gerade die ignatianischen Exerzitien, die eignen sich eigentlich hervorragend, um das eben mit dem Reformierten zu kombinieren, weil es ja sehr an der Bibel sich orientiert. Mhm. Also ganz klar, es ist eine Wortspiritualität. Und wir Reformierte, wir legen ja ganz großen Wert darauf und sprechen dann eben auch von Wortspiritualität. Und das war auch damals für mich halt eben eine konkrete Weise, eine Form, die ich kennenlernen konnte, wo ich das ganz konkret eigentlich auch erlernen konnte, wie ich mit dem biblischen Wort persönlich umgehen kann. Mhm. Ja, das finde ich wirklich einen ganz großen Gewinn. Und ich denke, das ist auch der Grund, wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb auch heute viele Reformierte das für sich jetzt auch entdecken. Und es ist auch eine sehr klar eine Spiritualität, die christozentrisch ist. Also es ist auf Christus ausgerichtet, was auch dem Reformierten gut entspricht.
Hat mich in meiner evangelikalen Lebenszeit auch total überzeugt, dieses in Jesus hineinwachsen und mithilfe der Bibel. Kannst du uns das nochmal ein bisschen plastisch machen? Wie geht man mit der Bibel um? Da passiert ja mehr als einfach lesen und Gott bitten, dass er mir den Sinn erklärt oder so. Man nimmt sich Zeit für kurze Texte. Was passiert da?
Es ist eigentlich wie das Modell der Lectio Divina, also das man auch kennt aus dem Monastischen, wie Mönche gebetet haben oder meditiert haben. Also Meditation, christlich verstanden, traditionell christlich, ist immer eigentlich Schriftmeditation zunächst. Ja, und beginnt eben mit der Lectio, also mit der Lesung. Also man liest einen biblischen Text. In Exerzitien ist es einfach immer ein ausgewählter Text, der einem gegeben wird vom der Begleiterin, vom Begleiter. Und dann führt man sich das mal zunächst zu Herzen. Also man wählt einen Raum, wo man in Stille ist. Man hat einen bestimmten Ablauf des Gebetes, es ist eine Form des Gebetes, also man eröffnet die Schriftlesung zunächst, indem ich still werde und indem ich ein erstes Gebet mache. Und dann eben diese Lesung. Und dann bewegt man die Worte einfach mal so in sich. Das wäre dann eben die Meditatio. Und das ist eigentlich der Hauptteil, dieses Bewegen. Und da ist jetzt in Exerzitien auch die Imagination, die man zum Beispiel zu Hilfe nimmt. Man imaginiert, was man gelesen hat. Man errichtet so etwas wie einen Schauplatz, also stellt sich das wirklich vor, auch innerlich fühlend oder riechend oder wie auch immer, wie diese Handlung des biblischen Textes da ist, die verschiedenen Figuren, und schaut dann einfach innerlich mal, wo zieht es mich denn eigentlich hin? Also, was spricht mich da an? Und dann verweilt man eigentlich dabei und schaut so, was bewegt sich. Ja. Und dann irgendwann schaue ich darauf, was ergibt sich jetzt da für mich? Also was möchte ich jetzt davon ins Gespräch nehmen mit Gott? Oder was möchte ich da innerlich im Gebet dann auch ausdrücken? Und dann kommt noch eine weitere Phase, wo es dann meistens einfach still wird und ich dann hörend, nochmals einfach verkostend da bin. Das können ja auch, das ist es nicht immer nur so harmonisch, das können auch Irritationen sein, die da sind, oder vielleicht ein Ärger, der hochkommt. Oder es sind dann eigentlich alle inneren Bewegungen sind von Interesse, sind eben gerade spannend. Und das ist dann auch das, was im geistlichen Gespräch dann eigentlich Gegenstand ist, wo man darüber spricht. Was hat sich denn eigentlich bewegt? Was bewegt dich so?
Das fand ich immer faszinierend. Es gibt ja andere Bibelfrömmigkeiten. Da hat man das Gefühl, man muss viel wegdrücken. Alles, was von innen kommt, ablenkt, drückt man weg. Widerstand sowieso ist ja Sünde. So, aber in dieser Form wird man angeleitet, ja zu verkosten, zu verweilen, nachzuspüren. Natürlich auch dem inneren Widerspruch, der inneren Frage, was soll das, macht mir Angst, zu fragen, warum. Verweilen dabei und dem nachspüren. Also ich glaube, das ist eine Entdeckungsreise, die viele noch vor sich haben. Da lässt sich ganz viel entdecken, denn so eine Stunde mit so einem Text ist schon so das Maß ungefähr. Ne? Mhm. So habe ich es kennengelernt.
Etwa eine Stunde insgesamt, genau. Ja.
Mhm. Genau, das kommt einem erstmal lang vor, aber wenn man dem eine Chance gibt und so dieser Sog entsteht, man tatsächlich merkt, da erschließt sich was und da spricht sich was an und ich verändere mich und komme auf eine Reise. Das ist schon was Besonderes dann.
Ich habe den Eindruck, das Stichwort, ich kenne mich da nicht so besonders aus, aber das Stichwort Freiheit, ich habe fast so spontan die Neigung, das alles mal so in Freiheitsbegriffe zu kleiden. Die Freiheit zu sich selbst, also so eine gesunde Selbstannahme. dann aber auch die Freiheit von, du hast gesagt, das sind Dinge, da spürt man, das hast du ja auch teilweise in Beiträgen, auch im Internet nacherzählt, sehr berührend und tief nacherzählt, deine Herkunftsfamilie, die Beziehung zu deiner Mutter, wie du dann eben gemerkt hast, ja, das sind Dinge, die hindern mich, die hemmen mich an der Entfaltung meines Lebens, also die Freiheit von etwas, aber dann ganz stark eben auch die Freiheit für etwas. Ich würde gerne noch mal konkreter wissen, weil also ich habe das ja auch 100.000 Mal gefühlt gehört, dass Gott mich liebt. Und ich konnte mir das auch lange, lange Jahre irgendwie sagen und ich konnte das dann einfach glauben, bis dass ich gemerkt habe, Selbstannahme, da komme ich trotzdem nicht hin. Das fing bei mir auch damit an, dass ich angeleitet wurde, erst einmal da zu sein und alles kommen zu lassen. Mhm. Was passiert da in einem? Also bei mir, ich hatte zum Beispiel da auch hohen Respekt, weil ich dachte, ja, was kommt denn da jetzt auf mich zu? Was ich vielleicht habe ich gar nicht Lust, alles Mögliche zu entdecken. Also es ist nicht immer nur kuschelig und flauschig. Man begegnet da auch durchaus ja Abgründen. Das ist vielleicht jetzt ein starkes Wort, aber Dinge, wo man merkt, naja, es ist, was eben auch schon angedeutet, sind ja nicht nur die anderen. Auch ich selbst habe ja dazu beigetragen. Das fände ich jetzt für mich und vielleicht für manche Zuhörer nochmal interessant, da nochmal zu sagen, ja, was steigt da hoch und wie kommt es dann dazu, dass man irgendwie dann doch immer mehr sagt, ja, das bin ich, so ist es und ich nehme das an, ich verurteile das nicht.
Ja, das sind sehr komplexe Dinge, die du jetzt auch fragst. Das ist ja auch in jedem Vorgang oder bei jedem Menschen geschieht da eine ganz eigene Geschichte. Also da habe ich immer wieder darüber gestaunt, wenn ich Menschen begleite, eben auch geistlich begleite, wie das einfach sehr, sehr individuell ist. Was du sagst eben von diesem, ja, wie ist das eben von Gott geliebt zu sein oder es ist tatsächlich immer eine Schwierigkeit oder eine Gefahr, dass hier solche Glaubenssätze irgendwie einfach Glaubenssätze bleiben oder irgendwie Konstrukte sind. Auch eine ganze Theologie kann eigentlich einfach etwas sein, was ein Konstrukt ist, was man sich natürlich in einer guten Weise irgendwie in Rechenschaft zur Tradition und so weiter irgendwie zusammenlegen kann, aber es dann oft mit der Erfahrung nicht zusammengeht. Und das ist eine Herausforderung für mich im eigenen Leben, aber eben auch im Begleiten von Menschen, da zu schauen, was hilft, was könnte helfen, dass sich ein Mensch öffnen kann, aber was dann dort geschieht, letztendlich im Innen, das ist dann wiederum ein Geheimnis. Also, dass zum Beispiel echte Versöhnung geschehen kann. Also, es kann mir etwas aufgehen in der Stille, wo ich merke, da ist eine Ungereimtheit in meinem Leben, da ist ein Riss, ja, etwas, was ich anschauen will oder möchte. Und dass dann wirklich auch die Heilung geschehen kann oder eben die Vergebung, das ist wiederum etwas, was ich eben dann nicht machen kann. Also ich kann bereit werden, etwas anzuschauen, aber was dann innerlich geschieht, das liegt eigentlich nicht in unserer Hand. Aber es ist so die Erfahrung einfach in ganz, ganz vielen Begleitungen und auch bei mir selber, dass da wirklich ein Wirken ist, ich sage jetzt mal, der heiligen Gegenwart, die wirkt. Also das ist natürlich nicht so, wie ich auf einen Knopf drücken kann und dann weiß, wie bei einer Maschine, die dann irgendetwas genau macht, aber es ist so, es ist wie das Vertrauen wächst dann mit der Zeit, das Vertrauen darauf, dass da gewirkt wird oder dass ich in einer Gegenwart drin aufgehoben bin, die in mir wirkt, ja, oder um mich herum wirkt, wie auch immer. vielleicht nicht gemäß meinen Vorstellungen oder meinen Wünschen, aber es geschieht, ja. Und das ist dann eine Erfahrung ja auch von Liebe, die wiederum ja anders ist. Das ist ja so ein großes Wort, aber es ist ja wie etwas anderes, als was wir oft unter Liebe verstehen.
Wie willst du es beschreiben? Also ich habe jetzt noch mal ganz kurz in einem Buch nachgeguckt von Hans-Urs von Balthasar, das betrachtende Gebet. Das habe ich damals in Vancouver, als ich mit orthodoxer Theologie in Kontakt kam, mit katholischen Spiritualitäten, war das eines der ersten Bücher, was ich lesen musste. Hat mir die Zähne dran ausgebissen. Und er spricht auch so von diesem in der Betrachtung, dass man dieses Urgrundes der Liebe gewahrt wird. Geht es bei dir in eine ähnliche Richtung, dass du sagst, durch diese Übungen setzt man sich eigentlich oder schafft man in gewisser Weise, man kann es nicht machen, die Erfahrung der Liebe, aber man hält sich wie der Möglichkeit hin, dass man mit diesem Urgrund in Berührung kommt?
Ja, es ist eine Art sich disponieren. Ja, es ist vielleicht das, was ich einfach in Anführungs- und Schlusszeichen machen kann. Und das andere kann ich nicht machen. Aber es ist wie, ich finde es eigentlich gut ausgedrückt, eben mich öffnen diesem Urgrund des Lebens. Und es ist wie zunehmend, jetzt auch in meinem Leben erlebe ich das so, dass es wie ein Strömen ist. Also es ist wie ein Teil eines großen Strömens aufzuwerden, also das dann durch mich strömt und das mir zum Beispiel, das mich erleben lässt, was Compassion ist. Also so dieses Mitgehen mit Menschen, die leiden, also ohne, dass ich das dann mache, aber es geschieht da etwas drin, wo ich merke, das ist etwas Größeres, als ich selber bin. Und das ist wie, es hat immer damit zu tun mit Weitwerden. Das ist so eine Empfindung. Mhm. Immer so ein Weitwerden oder ein Raum, der so sich öffnet. Ja. Mhm. Angeschlossen sein. Ja.
Ja, wir haben gesehen, Exerzitien ist ein großer Plan und da steckt viel drin. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dich hat's immer mehr zur Kontemplation gezogen als dem Herzstück der eigentlichen Mitte, so diesen Betrachtungen. Kannst du uns erstmal das Wort so ein bisschen aufhellen? Also betrachtende Gebet ist ja ungefähr Kontemplation auch. Aber was betrachtet man denn da? Was macht man? Ist das einfach Schweigen und hoffen, dass irgendwas passiert? Erklär's mal für Leute, die da gar keine Erfahrung drin haben.
Ja, vielleicht können wir die beiden Begriffe etwas unterscheiden. Eben die Meditation, also es kommt ja von meditari. Und dann die Kontemplation von Contemplari, beides lateinische Begriffe. Und die Meditation, eben wie bereits gesagt, traditionell christlich, hat immer auch mit der Bibellesung oder mindestens mit spiritueller Lesung zu tun, also mit dem Wort, das dann verkostet wird und das dann verinnerlicht wird. So. Und Kontemplation ist dann eigentlich wie ein Schritt da drin. Also das ist zunächst eigentlich nichts Losgelöstes. Heute praktiziert man das oft wie losgelöst, aber in der christlichen Tradition ist das eigentlich die weitere Vertiefung, könnte man sagen. Dann, wenn daneben die Worte vielleicht so wie ins Herzen genommen werden und es dann immer stiller wird und letztlich einfach ein Dasein ist ein Lauschen, ein inneres Schauen. Also dieses Contemplari steht nicht dafür, dass ich etwas Bestimmtes betrachte im Außen, sondern eben vielmehr den Blick wirklich nach innen richte. Also es geht um dieses nach innen hören, lauschen, nach innen schauen. Mhm. Ja. Und das kann man üben. Aber das ist ja eigentlich noch nicht die Kontemplation. Das ist einfach, sind dann kontemplative Formen des Übens, wie ich üben kann, Stille zuzulassen, wie ich am besten zum Beispiel in der Stille sitze und so weiter. Es gibt ja eben in der christlichen Tradition das Jesusgebet, das Herzensgebet, Das sind so kontemplative Formen. Aber letztendlich ist die Kontemplation an und für sich, also das ist eigentlich eher ein Zustand oder auch eine Lebensweise. Also es durchdringt eigentlich letztlich alles. Also nicht so, dass ich jetzt ständig einfach im Zustand der Kontemplation wäre, aber doch, also es hat etwas damit zu tun mit der Art und Weise der Wahrnehmung und eben mit dem Stille sein können und Stille, den Raum der Stille vielleicht auch empfinden können oder verbunden bleiben damit, auch wenn es jetzt rundherum eigentlich laut ist oder bewegt ist.
Lass uns da nochmal praktisch drauf schauen. Also wenn man zu Exerzitientage geht, sind es ja mehrere Einheiten am Tag, wo man für 20 Minuten ungefähr zusammenkommt, ein Gong ertönt, geht in die Stille. Und wer das beim ersten Mal macht, wird erstmal entdecken, wie laut es ja drinnen ist. So, ne? Die Stille ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Was sind da für Hilfsmittel gegeben? Du sprachst von Jesusgebet oder Herzensgebet. Auch das Thema Atem spielt ja oft eine große Rolle. Mhm. Vielleicht nochmal so ein paar praktische Hilfen auf diesem Weg vom Stillewerden zu dieser Kontemplation, die man nicht machen kann, die sich aber vielleicht einstellt.
Ja, du hast jetzt gerade ein paar Beispiele genannt, eben das Jesusgebet, das bedeutet es zum Beispiel, dass man den Namen Jesu innerlich anruft, also auf den Atem gelegt, Jesus Christus. Es kann auch ein anderes Wort sein, das mich wie mit dieser Wirklichkeit, die wir Gott nennen, verbindet oder mich darauf hinführt, daraufhin öffnet. Es kann ein ganz persönliches Herzenswort sein. Je nach Tradition halt auch, da gibt es Lehrer, die sind da ganz streng, da muss man das so und so machen. Wenn ich Menschen begleite, dann helfe ich eigentlich hinzuhören. Was ist es, was den Menschen hilft? Oder was ist es für ein Herzenswort? Ja. Und dann legt man das eben auf den Atem, auf den Einatem, auf den Ausatem. Und das sind ja, es geht nicht letztendlich um diese Technik, sondern das sind Hilfen, um mich eigentlich wie zu verankern in dem, was jetzt ist. Es ist eine Hilfe zum Beispiel, dann eben nicht mit den Gedanken herumzuschweifen. Das kontemplative Beten ist eine Weise, auch einen Umgang zu finden mit den vielen kreisenden Gedanken, die da sind. Und da gibt es schon Hilfestellungen dann, also wenn jemand erfahren ist in dieser inneren Welt, dass man eben hinhören kann, was erzählt ist der Meditierende und dann einen Hinweis geben kann, schau jetzt eher auf das oder geh so weiter oder
ja. In der Ostkirche ist es ja eine uralte Tradition, die am Athos dann nochmal ganz besonders verdichtet war. Aber das geht bis ins 4. Jahrhundert zurück, soweit wir es verfolgen können. Davor haben wir ja kaum Texte, wo Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarm dich meiner, so eine Langform gewesen ist. Die kann man sehr kurz machen, die kann man auch variieren. Ja, genau mit diesem Zweck, den abschweifenden Gedanken einfach mal ein Geländer zu geben, auf den Atem achten oder das Herzenswort, tatsächlich bei sich zu bleiben in einem nicht aktivistischen Modus. Und das ist eine ganz schöne Kunst.
Also ja, das Spannende ist ja, dass eigentlich in unserer Zeit wurden all diese Traditionen oder Wege jetzt eigentlich auch wieder neu entdeckt. Also hier im Westen, durch die Begegnung mit dem Osten, also ist weiter östlich, meine ich es noch, also mit buddhistischen Formen von Meditation aus dem Hinduismus und so weiter. Und das sind allermeistens sind das kontemplative Formen von Meditation, die jetzt eigentlich auch hier im Westen einen großen Anklang finden. Zen zum Beispiel oder Vipassana oder was es da auch immer gibt. Und da geht es immer darum, eben diesen Umgang eigentlich in der Stille zu finden oder letztendlich ganz still zu werden und sich ganz gewahr zu werden, also so in dieses Gewahrsein hineinzufinden.
Also ich will mich jetzt hier nicht künstlich dumm stellen gegenüber einer Frau, die die ärztlich geprüfte Fastenleiterin ist, die tatsächlich eine Ausbildung zur Exerzitienleiterin gemacht hat, die im La Salle-Haus jahrelang gelebt und gewirkt hat. Die Master of Advanced Studies in christlicher Spiritualität gemacht. Also hast da ganz viele Zusatzqualifikationen. Da kommen jetzt ganz viele Fragen bei mir auf. Was ist der Unterschied zwischen Seelsorge und geistlicher Begleitung oder so? Aber eben, also für mich schimmert da ganz viel auf, wenn ich joggen gehe. Dann weiß ich, der richtig gute Puls liegt, wenn ich auf einmal ausatmen, 4 Schritte mache und einmal einatmen. Und dann lege ich da drüber, Holy Spirit, breathe in me. Und beim breathe in me, dann kann ich dieses, das hat nur 3 Silben. Und dann entsteht so eine Hintergrundaktion. Also das läuft dann gar nicht mehr bewusst ab, je länger ich das eingeübt habe. Und ist das dann so ein kontemplativer Modus, wenn ich urplötzlich ganz viel, was mich bewegt. Ich werde locker durch das Laufen. Ich bin in diesem Rhythmus. Ich halte mich dem Heiligen Geist und seinem Atmen hin, während ich selber atme. Das passt für mich sehr gut zusammen. Und dann stelle ich urplötzlich fest, was weiß ich, meine Güte, wie duftet der Wald. Oh, und die Sonne rein. Und dann kommt oft so, dass ich denke, so wie du jetzt hier bist, ist gut und das Leben wird auch gut kommen und guck mal der Körper und die Muskeln und das wäre doch dann eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, dann komme ich, obwohl ich hochaktiv bin, aber Kontemplation hat dann für mich wie was Passives. Ich meine eigentlich so in meinem Innern eher passiv. Wäre das auch so eine Unterscheidung, dass du sagen würdest, Meditation, da bin ich noch eher aktiv beteiligt, weil da habe ich einen Text, den ich meditiere, da kaue ich so wie im Psalm 1, der über der Torah murmelt Tag und Nacht und wiederkäuen. Und könnte man Meditation und Kontemplation dann auch so unterscheiden, dass man sagt, da bist du eher rezeptiv, empfänglich, da geschieht etwas mit dir, da vergisst du dich auch ein bisschen selbst und so ganz genau, was dann auch so wie ganz leicht kommt, ja, du empfängst es halt und bist dann eher passiv. Wäre das auch eine Unterscheidungshilfe zwischen beiden?
Mhm, auf jeden Fall, du beschreibst es eigentlich sehr schön.
Ja.
Jedenfalls in unserem Kulturkreis traditionell ist das eine Unterscheidung ja zwischen Kontemplation und Meditation. Allerdings ist das Verwirrspiel dann manchmal oder oft, dass heute von Meditation in anderer Weise gesprochen wird, eben jetzt in buddhistischer Meditation, die dann eigentlich eher Kontemplation, also kontemplativ sind. Aber man muss dann halt immer nachfragen, was meinst du denn? Oder halt schauen, aus welchem Kulturkreis kommt jetzt die Art und Weise des Meditierens. Aber christlich verstanden, ja, ist das eine Unterscheidung, so wie du das gesagt hast.
Mhm. Mhm. Du hast das Stichwort Fasten schon angesprochen. Da würden wir auch gerne noch ein bisschen drauf kommen. Da bist du ja wirklich ausgebildet und kundig und machst das regelmäßig. Und wenn wir heute so umfragen würden, Fasten, ich glaube, die meisten würden sagen, ist das nicht was Muslimisches? So, wo ist das Fasten uns abhanden gekommen in der christlichen Tradition und warum lohnt es, das wieder zu entdecken?
Also uns Reformierten ist es abhanden gekommen durch die Reformation. Also das war ja ein Teil der Abgrenzung. Also das hatte vor allem damit zu tun, weil das Fasten halt auch in einer Art Leistung dann vollbracht wurde oder in einer Art Gesetzeshaltung. Also man musste ein bestimmtes Fastengesetz dann eigentlich oder diese Fastenvorschriften einhalten. Ja, und das war ja auch eine wichtige Korrektur. Und das schwirrt immer noch mit so in unseren Köpfen, das merke ich, dass so viele, gerade Reformierte, aber auch im katholischen Bereich, weil das halt heute fast eine Erleichterung oder eine Befreiung ist, dass man nicht mehr fasten muss, wie man das eben lange musste. Aber heute jetzt so wird es eigentlich auf eine andere Weise neu entdeckt, über das Gesundheitliche vor allem. weil man weiß, dass das Fasten, da könnte ich jetzt ganz viel darüber erzählen, das ist jetzt nicht unser Thema, aber dass es einfach für die Gesundheit ein sehr, sehr wichtiger Impuls ist, den man geben kann. Dann gibt es diese ganze Wellness-Bereich zum Fasten. Und ich finde es schade, wenn man das Fasten einfach diesem Wellness-Bereich überlässt. Mhm. Es hat tatsächlich spirituell und dann eben auch sozial-ökologisch, was mir selber auch sehr wichtig ist, sind wichtige Dimensionen des Fastens. Und es ist wirklich eine Möglichkeit, das Fasten auch als eine Art spirituellen Weg zu gehen. Mhm. Es hat damit zu tun, dass man eine ganz konkrete Form hat, die ja wie existenziell eigentlich erlebt wird, also ganz leiblich, die Erfahrung der Leere, also Leere ist mit 2e geschrieben, ja, die eigentlich im spirituellen Unterwegssein etwas ganz Wichtiges ist. Auch in unserer Zeit ist heute, wir haben so viele Formen von Betätigungen, also wir sind hochaktiv die ganze Zeit, arbeiten sehr viel, haben Hobbys, wir konsumieren und so. Das ist ein ständiges Tun, ein ständiges irgendetwas zu sich zu nehmen. Da meine ich jetzt nicht nur das Essen oder Trinken. Und wenn ich dann mal einfach eine Zeit nehme und die eben nicht nur jetzt aufs Essen einfach verzichte, sondern die mir nehme als Auszeit, auch der Stille, wo ich mal verzichte aufs irgendwie mobil sein, wo ich mal vielleicht an einem Ort bleibe, wo ich auf die Elektronik verzichte oder solche Dinge. Und dann werde ich konfrontiert damit, also so mit dieser Leere. Und das eine ist die schöne Entdeckung, die eigentlich fast alle machen während dem Fasten, die Entdeckung, dass da ganz vieles plötzlich da ist, also eine andere Art von Fülle, die ich entdecken kann. Wie sozusagen aus dem scheinbar Nichts heraus. So. Und das andere ist, dass mir aber eben auch aufgehen kann, womit ich denn immer ständig diese scheinbare Leere oder diese Löcher, die sich da so auftun, ständig wieder zustopfe mit irgendetwas. Und da kann schon, das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, einen Praxisweg zu gehen, also dann halt wirklich auch an diese Themen heranzugehen, auch die Entdeckung, dass ich abhängig bin, also dass ich da gar nicht so für mich allein stehe, wie mir das vielleicht manchmal fast scheint, sondern dass ich verbunden bin, also ich bin darauf angewiesen, auf meine Mitwelt, auf so viele Bezüge auf dieser Erde, also das kann mir eben auch aufgehen, während dem Fasten, ja.
Das heißt, es ist wie der Atem oder wie die Stille auch ein Übungsweg. Man kann es entdecken nicht als etwas, was TikTok-Videos mir befehlen, damit ich so aussehe wie die Leute, die da gezeigt werden. Das ist ja eigentlich ein bisschen so ein Fastenzwang wie früher, sondern man kann es sich selbst aneignen und tatsächlich diese Entdeckung machen des eigenen Getriebenseins. Vielleicht aber auch der eigenen Freiheit und der Ressourcen, die auch mein Körper mir einfach zur Verfügung stellt.
Ja, genau. Ja. Und es ist eben dadurch eine ganz konkrete Möglichkeit, etwas zu erfahren. Ja.
Und du begleitest Menschen auch dabei und sagst, komm, wir machen das zusammen. Und wie sieht das dann aus? Du machst geistliche Begleitung in diesem Zusammenhang, oder?
Ja, das hat halt auch damit zu tun, dass ich, eben Menschen geistlich begleite und das ergeben sich dann Gespräche automatisch sozusagen. Also, weil das ist auch meine Erfahrung, dass in den Fastenkursen die Leute sehr rasch eigentlich, also wenn sie bereit sind, da wirklich sich einzulassen, und gerade in meinen Fastenkursen ist die Stille, das Schweigen auch etwas Wichtiges. Und in dieser Kombination kommen sie sehr rasch an Punkte heran, wo sie bewegt sind oder wo sich etwas zeigt. Eine Unruhe, sie mit einer bestimmten Unruhe in sich konfrontiert werden oder mit etwas, wo, wo sie dann eben darüber sprechen möchten. Ja, mhm. Deshalb ja, die geistliche Begleitung spielt dort eine Rolle. Ja.
Das ist ein Fachwort, ne? Geistliche Begleitung, spiritual. Wenn du es uns nochmal kurz definierst, was ist der Unterschied zur Seelsorge? Wo kommt das her? Wo kriegt man das?
Also sie sind natürlich miteinander verwandt und nicht so genau abgrenzbar, aber meistens ist Seelsorge etwas, was kürzer ist. Es kann natürlich auch über einen längeren Zeitraum kann es eine Begleitung geben, aber es ist so wie ein breiterer Begriff. Zum Beispiel ist in der Gemeinde, da findet Seelsorge auch oft einfach, sind das Alltagsgespräche, also was halt die Menschen einfach so beschäftigt. Also ist nicht abwertend gemeint. Aber die geistliche Begleitung, da ist dann schon ganz klar der Fokus darauf, auf den inneren Weg. Also Menschen, es macht nur dann Sinn, eigentlich eine geistliche Begleitung in Anspruch zu nehmen, wenn dieser Wunsch auch besteht oder diese Sehnsucht, sage ich es mal, wirklich so mehr nach innen zu gehen und einen inneren Weg zu gehen. Und dazu gehört eben eine spirituelle Praxis. Das ist jetzt bei der Seelsorge ja keine Voraussetzung. Und bei der geistlichen Begleitung, zumindest so wie ich das mache, wenn es weitergehen soll, wenn Menschen dann kommen für Gespräche über einen längeren Zeitraum, dann ist es eigentlich wie eine Voraussetzung, dass sie eben selber auch wirklich praktizieren und einen Meditationsweg gehen. Ja, wie auch immer.
Ich finde das eine schöne Verbindung, weil du sprichst von einem inneren Weg. Und gerade beim Fasten wird aber deutlich, dass dieser innere Weg natürlich kein leibloser Weg ist. Ich habe in dem Podcast, den du gemacht hast mit unserer lieben Kollegin Johanna Di Blasi, da sagst du, Fasten ist eigentlich etwas ganz Einfaches, weil der Körper seine eigene Weisheit hat. Der Körper kann fasten. Wenn ich dieses Vertrauen habe und gesund bin, brauche ich nur wenige Hinweise und kann es ausprobieren. Mhm. Also da wird dem Körper so ein Eigenrecht eingeräumt oder ein Vertrauen zunächst einmal in unseren Körper, in unseren Leib, der uns da gegeben ist. Und das ist da habe ich so den Eindruck, da wird Spiritualität eben komplett befreit von allem Kopflastigen und allzu reflexiv und nochmal Input und hier, sondern da setzt man einfach mal mit dem Körper an und wird dann entsprechende Erfahrungen unter Anleitung machen, die dann sehr wohl eben dann auch den inneren Weg machen. Das finde ich, das finde ich irgendwie was sehr Schönes, finde ich was Ganzheitliches auch.
Wir sind kurz vom Ziel. Wir müssen landen. Was nehmen wir mit? Das fragen wir uns am Ende oft. Andi, was würdest du sagen? Was nimmst du mit?
Also ich nehme mit, dass diese zweckfreien Momente, wo es auch um eine gesunde Dosis der Selbstvergessenheit gehen kann in der Spiritualität, dass das wichtig ist. Ich habe den Eindruck, bei mir selbst, aber auch gesamtgesellschaftlich läuft Spiritualität eben leider doch wieder sehr schnell unter dem, was wir hier immer mal wieder auch Zwang und Gesetz und Unfreiheit auch genannt haben. Und dass Spiritualität einfach ein anderer Weg, ein anderes Mittel ist, um sich zu steigern, um die Fixierung auf die eigenen Lebensressourcen und die Steigerung der eigenen Lebensressourcen, jetzt gerade bei Fasten, Gesundheit, um das weiter nach vorne zu bringen. Und ich will das gar nicht irgendwie alles schlecht reden oder verteufeln. Das kann ja sehr wohl mitschwingen, dass einem das auch gut tut und man einfach gesünder wird. Aber das Entscheidende, was ich mir mitnehme, ist, dass ich mich weiter orientieren möchte an diesen nicht machbaren, nicht organisierbaren, nicht herstellbaren Momenten, wo es wie zu fließen anfängt, wo ich dann auch als Kopfmensch nicht die Antworten auf meine Fragen bekomme, aber wo ich irgendwie ein Stück weit die Wirklichkeit erahne in diesem tollen Brief von Rilke an einen jungen Dichterfreund, dass er sagt, die Fragen zu leben, das ist vielleicht jetzt erstmal das Wichtige. Und ich komme je länger, je mehr in meiner Spiritualität genau an den Punkt, dass ich sage, diese Ungeduld, dieser Problemlösungsbutton und dann fühle ich mich unwohl und dann fange ich an zu rotieren. Und hier bin ich heute einer Spiritualität begegnet, die mich ermutigt, einfach mich dieser Möglichkeit hinzuhalten und in die Selbstannahme zu kommen, in die Betrachtung auch meiner Welt. Mein Seelsorger hat mir mal gesagt, dass von Gregor von Nazianz, ein großer Theologe, viele Jahrhunderte vor Ignatius von Loyola, was wir bekämpfen, werden wir nicht überwinden. Was wir anschauen, kann Gott heilen. Und dieses Betrachten, dieses Kontemplative, ja, das will ich mir mitnehmen. Habe ich Lust drauf wieder.
Ja. Ja, ich nehme auch so diese erneuerte Sehnsucht mit. Ich bin kein Begabter in Sachen Kontemplation, aber ein Bedürftiger. Dieses Loslassen, dieses sich Lösen vom Machbaren und Denkbarem oder Erzwingbaren, das ist einfach immer wieder eine Faszination, den eigenen Lebensweg so vor Gott zu bringen, dass er sich klären darf, auch mit seinen Verwundungen, und öffnen darf für ein Hineinwachsen in Christus, in eine Lebensberufung, die immer ein Geheimnis bleibt, mit der man auch nicht ans Ende kommt. Das finde ich immer faszinierend dabei. Ja. Was nimmst du mit? Du bist so lange schon auf diesem Weg. Entsteht da Gewöhnung oder doch immer wieder neue Sehnsucht und Faszination dafür?
Also ich bin tatsächlich einfach sehr dankbar dafür, jetzt heute, also ich bin 50 und für diesen langen Weg, wo ich auch ganz regelmäßig wirklich geübt habe. Also ich habe sehr regelmäßig immer meditiert und das ist heute nicht mehr in derselben Weise nötig, sage ich mal, weil ich das irgendwie wie verinnerlicht habe. Also wie die inneren Strukturen, die sind da, die sind wie da und ich kann dadurch mit der Stille umgehen. Ich kann meine Zeit so strukturieren, dass ich mich kaum zerstreue. Also nicht, natürlich nie, gar nicht, aber einfach, das ist für mich jetzt wenn ich in unsere Zeit so hineinblicke, einfach ein unglaublich wertvolles Gut. Und es ist so ein hilfreicher Begriff, der alte mittelhochdeutsche Begriff, glaube ich, daher kommt der Woben, also wo unser Üben eigentlich darauf zurückgeht. Und das Woben, das ist offenbar, das habe ich mal in einer Dissertation gelesen, kommt aus dem landwirtschaftlichen Bereich und bedeutet den Acker bereiten. Und das finde ich für das geistliche Üben eben eigentlich das eine schöne Auffassung davon. Es geht nicht darum, irgendeine Disziplin herzukriegen oder irgendein etwas zu leisten oder so, sondern sich zu disponieren, eben den Acker zu bereiten und mich zu öffnen und immer mehr einfach das auch kennenlernen, tiefer noch, einfach dieses Geheimnis des Lebens oder das Geheimnis der heiligen Gegenwart. Mhm.
Euch ZuhörerInnen, ganz herzlichen Dank, dass ihr mitgegangen seid durch dieses Gespräch. Dir, liebe Noah, danke, dass du den weiten Weg vom Albula-Pass hier zu uns auf dich genommen hast. Eine große Bereicherung. Und wenn ihr da jetzt den Eindruck hattet, wow, was ist denn da eigentlich für ein Label an dieser Spiritualität? Die Noah Zenger zapft da ja alle möglichen Traditionen von Ostkirche und außerchristlich und katholisch und so. Ja, dann genau das ist es. Wir haben auch noch gar kein Label für diese Spiritualität und vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Vielleicht finden wir irgendwie noch einen Titel für unseren Podcast, so à la eine gute Dosis Katholisches für die reformierte Spiritualität oder so, ohne das gegeneinander ausspielen zu wollen, sondern das ist, glaube ich, eine tolle Message, wenn sich das gegenseitig angstfrei und ohne Berührungsängste befruchtet, kommt da was ganz Tolles bei raus. Das wünschen wir, dass ihr auch inspiriert worden seid, dass ihr gespürt habt, wo der Sog hingehen könnte für eure eigene Spiritualität. Wir verabschieden uns für dieses Mal. Wir sind Geistzeit und wir sind gerne unterwegs mit euch. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.